ARD.
Wichtiges kirchliches Fest oder einfach nur ein langes Wochenende. Welche Rolle spielt Religion an Ostern eigentlich noch?
Diskussion um Aufnahme von Afghanen. Welche Zusagen gibt es und was will die wohl neue Bundesregierung tun?
Und es gibt immer mehr Beschwerden über Versicherungen, wie ihr euch bei Problemen wehren könnt.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Guten Morgen am Gründonnerstag. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben heute den 17. April.
Moin auch von mir. Wir sind Annika Witzel und Moritz Zacho und wir haben diese Woche einen Themenvorschlag von euch bekommen per WhatsApp. Vielen Dank nochmal dafür. Da hat sich einer von euch gewünscht, dass wir mal über Ostern sprechen, also Ostern so als christliches Fest und wie wichtig das heute noch für die Menschen ist.
Dazu gibt's auch eine aktuelle ARD-Umfrage und die zeigt, für ein Drittel der Menschen in Deutschland ist die religiöse Bedeutung hinter Ostern immer noch wichtig. Also, dass die Auferstehung von Jesus gefeiert wird.
Der größte Teil der Befragten sagt, Ostern sei für sie vor allem ein Familienfest. 45% sehen das so. Und für den Rest ist Ostern in erster Linie einfach nur ein langes Wochenende.
Also der christliche Hintergrund, der verliert immer mehr an Bedeutung. Und das passt ja auch dazu, dass immer mehr Menschen in Deutschland aus der Kirche austreten. Ende 2024 waren noch 37,8 Millionen Menschen Mitglieder der katholischen oder evangelischen Kirche. Im Jahr davor war es noch gut 1 Million mehr.
Und wenn wir noch weiter zurückschauen, ins Jahr 1990, da waren es noch 20 Millionen Menschen mehr, die in der katholischen oder evangelischen Kirche waren.
Es gibt ganz viele verschiedene Gründe, warum Menschen aus der Kirche austreten, zum Beispiel Missbrauchsskandale, aber auch die Kirchensteuer oder auch, dass die Menschen einfach nicht mehr an Gott glauben.
Ja, oder dass sie Glauben für sich einfach auch anders definieren, als die Kirche das tut. Mhm. Und so ist das zum Beispiel bei Hannah Kircher aus Essen.
Vielleicht glaube ich generell auch an irgendwelche Energien oder höheren Mächte, aber es muss ja nicht unbedingt Gott sein oder einer spezifischen Religion zugeordnet werden können.
Hannah geht deswegen nur noch an Feiertagen wie Weihnachten oder eben Ostern in die Kirche. Mhm. Und vor allem junge Menschen zwischen 20 und 40 treten aus der Kirche aus oder sind gar nicht erst Teil der Kirche, weil viele von ihnen auch gar nicht mehr getauft werden.
Also ich bin zwischen 20 und 40 grob. Ich bin getauft, ich bin auch konfirmiert, aber ich bin vor 2 Jahren aus der Kirche ausgetreten, weil ich mit dem Glauben so an für sich einfach nicht so ganz viel anfangen kann. Und ja, wir haben sie schon erwähnt, die Missbrauchsskandale der Kirche, die haben auch noch dazu beigetragen. Aber es gibt eben auch Menschen, die anders als ich dann sind, wie zum Beispiel Niklas Matausch.
Für mich ist sehr wichtig, dass es mal nicht nur sonntags in die Kirche geht, sondern auch dieses Gemeinschaftsgefühl hat. Und das bieten die Jugendverbände bei uns total. Man hat einfach unfassbar schöne Erlebnisse gemeinsam.
Niklas, der ist 23, er kommt aus Schwelm in Nordrhein-Westfalen. Er ist mit der Kirche aufgewachsen, er war Messdiener als Kind, später auch in einer Jugendgruppe aktiv. Und mittlerweile ist er da dann eben Gruppenleiter.
Ja, also ich muss sagen, diese Jugendgruppen und auch Freizeiten in der Jugend und so, das sind auch die Dinge, die ich besonders positiv mit der Kirche verbinde. Mhm. Weil das aber natürlich auch viel näher dran war damals an meinem Leben als die Predigten oder so. Da konnte ich als junger Mensch nicht viel mit anfangen. Ich habe ja auch nur die Hälfte davon verstanden.
Ja, also die Ansprache, die hatte ich einfach nicht erreicht wahrscheinlich.
Ja, genau, ganz genau.
Ja. Also geht's vermutlich vielen und deswegen versucht die Kirche mittlerweile auch in der Kommunikation jünger zu werden und übers Internet dann auch direkt Menschen anzusprechen. Ein Beispiel dafür ist die evangelische Landeskirche in Württemberg. Da gibt's einen Online-Pfarrer, der heißt Nikolai Opifanti.
Wenn die Kirche den Anspruch hat, dort zu sein, wo die Menschen sind, und das ist unser Anspruch auch vom Evangelium her, dann ist ganz selbstverständlich, dass wir auf den sozialen Medien unterwegs sein müssen.
50% seiner Arbeitszeit ist er eben wirklich Online-Pfarrer und er postet ganz offiziell im Namen der Kirche, hat über 15.000 Follower auf Instagram und da heißt er Pfarrer aus Plastik.
Ja, und er versucht eben auch mit viel Humor, aber auch mit ernsteren Botschaften, besonders dann junge Menschen auf Social Media anzusprechen. Wo wir gerade über Religion und das Christentum gesprochen haben, es gibt ja so christliche Werte, mit denen ich zumindest sehr, sehr viel anfangen kann. Und dazu gehört die Nächstenliebe. Mhm. Liebe also deinen Nächsten wie dich selbst. Ich glaube, damit können auch einfach viele was anfangen. Aber wenn wir jetzt darüber sprechen, dass gestern ein Flugzeug in Leipzig gelandet ist mit 138 Menschen aus Afghanistan an Bord, die jetzt dauerhaft in Deutschland bleiben werden, da hört die Nächstenliebe für viele auch schnell wieder auf. Das macht eben vielen Menschen Angst, hat auch viel mit Vorteilen zu tun, wenn da so ein Flugzeug ankommt. Und deswegen wollen wir darüber sprechen, damit ihr wisst, was hinter diesem Flug und auch möglichen weiteren Flügen steckt.
Über diese Flüge wird nämlich gerade viel diskutiert. Die wahrscheinlich neue Bundesregierung aus Union und SPD will solche freiwilligen Aufnahmeprogramme beenden. So steht es im Koalitionsvertrag. Aber bis die neue Bundesregierung im Amt ist, lässt die alte Regierung solche Flüge eben noch zu. Und sie sagt, man habe den Menschen aus Afghanistan schon verbindlich ihre Aufnahme zugesagt und das könne man jetzt nicht einfach stoppen.
Also aus dem Flugzeug, das gestern in Leipzig gelandet ist, sind laut Innenministerium 45 Kinder und Jugendliche ausgestiegen, außerdem 93 Erwachsene, dann aufgeteilt Frauen und Männer. Und die gelten in Afghanistan als bedroht von der radikal-islamischen Taliban. Es geht da zum Beispiel um Menschen, die früher Journalistinnen und Journalisten wie wir waren oder die sich zum Beispiel für Frauenrechte eingesetzt haben oder generell für Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte. Und dazu kommen dann eben noch deren Familienangehörige.
Dass immer noch Menschen aus Afghanistan eingeflogen werden nach Deutschland, das stört vor allem die CDU und CSU. Ihre Kritik geht in die Richtung, SPD und Grüne lassen solche Flüge jetzt noch schnell zu, solange sie können. Und die grüne Außenministerin Annalena Baerbock zieht ihre Ideologie durch.
Ja, Grünen-Politiker sprechen eben auch von einer humanitären Verantwortung, die Deutschland da jetzt noch hat.
Deutschland war in Afghanistan ja auch mit der Bundeswehr im Einsatz, 20 Jahre lang. Und in dieser Zeit gab es Afghanen, die die Bundeswehr vor Ort unterstützt haben. Das sind diese sogenannten Ortskräfte, von denen immer gesprochen wird. Und die sind jetzt eben durch die Taliban auch bedroht. Nach Zahlen des Auswärtigen Amtes warten immer noch gut 2600 Afghanen darauf, dass sie, wie es ihnen eben versprochen wurde, nach Deutschland ausgeflogen werden.
Ja, die gucken deswegen auch total gespannt darauf, was die wahrscheinlich neue Bundesregierung aus Union und SPD mit ihnen vorhat. Im Koalitionsvertrag steht jetzt jedenfalls, wir werden freiwillige Bundesaufnahmeprogramme so weit wie möglich beenden und keine neuen Programme auflegen.
Dieses so weit wie möglich beenden lässt natürlich so ein Hintertürchen offen, weil diese 2600 Menschen ja, wie gesagt, schon eine Zusage haben und die ist auch erstmal rechtlich bindend. Die neue Regierung müsste also die rechtliche Lage ändern, wenn sie diese Menschen wirklich nicht mehr alle aufnehmen möchte.
Weil ich am Anfang über Nächstenliebe gesprochen habe, möchte ich hier auch nochmal ein Gefühl aufgreifen, das vielleicht viele von euch haben und das kann ich auch wirklich total nachvollziehen. Dieses Gefühl, wer kommt da jetzt eigentlich zu uns und sind wir uns denn sicher, dass diese Menschen, die da kommen, friedlich sind? Dazu können wir sagen, die Afghanen, die die Zusage haben, nach Deutschland zu kommen, die werden vorher überprüft.
Ja genau, die warten in Pakistan darauf, ausgeflogen zu werden und da gibt es eben wirklich eine Sicherheitsüberprüfung dieser Personen. Und das Bundesinnenministerium spricht von wirklich strengen Aufnahme- und Sicherheitskriterien, die erfüllt sein müssen, bevor die Menschen nach Deutschland kommen dürfen.
Wie viele Menschen über die Aufnahmeprogramme schon zu uns gekommen sind, das lässt sich unter anderem über die Internetseite der Deutschen Botschaft in Kabul nachvollziehen. Und demnach sind mehr als 35.500 Afghanen nach Deutschland gekommen. Die meisten von ihnen sind Ortskräfte und deren Familienangehörige.
Unsere Kurznachrichten.
Bestimmte Asylbewerber können von Deutschland nach Griechenland abgeschoben werden. Das hat das Bundesverwaltungsgericht entschieden. Es geht um alleinstehende, gesunde und arbeitsfähige Migrantinnen und Migranten. Ihnen würde bei einer Rückkehr nach Griechenland keine erniedrigenden oder unmenschlichen Lebensbedingungen drohen, so die Richter. Geklagt hatten zwei Migranten aus dem Gazastreifen und Somalia, die zuerst in Griechenland als schutzberechtigt anerkannt worden waren.
Der Düsseldorfer Rüstungskonzern Rheinmetall rechnet in den kommenden Jahren mit einem Auftragsboom. Der Chef von Rheinmetall, Armin Pappberger, der geht bis 2030 von einem Umsatz von bis zu 300 Milliarden Euro aus. Das hat er dem Handelsblatt gesagt. Deutschland und die EU planen, mehr Geld in Waffen und Aufrüstung zu stecken. Wegen der Auftragslage baut Rheinmetall auch viele seiner Werke jetzt aus.
In Norditalien hat es so heftig geregnet, dass mehrere Straßen vorsichtshalber gesperrt worden sind. Auch eine wichtige Zugstrecke von der Schweiz nach Italien kann gerade wegen überspülter Gleise nicht befahren werden. Die italienischen Behörden befürchten Sturmböen, Überschwemmungen und Erdrutsche in Regionen wie Südtirol, dem Piemont und der Lombardei, die ja auch bei vielen Urlaubern beliebt sind.
Das Fußball-Champions-League-Finale der Männer wird Ende Mai ohne ein deutsches Team stattfinden, denn nach Dortmund ist nun auch der FC Bayern im Viertelfinale ausgeschieden. Durch die Niederlage im Hinspiel hat das 2:2 gestern gegen Inter Mailand nicht gereicht. Also kein Finale im eigenen Stadion, kein Finale daheim für die Münchner.
Im schwedischen Fernsehen wird wieder gewandert. Millionen Menschen schauen Elchen dabei zu, wie sie sich durch die Landschaft bewegen. Zwei Wochen lang kann man die Tiere in der Natur dabei beobachten. Für viele Schwedinnen und Schweden ist das ein absolutes Highlight. Entschleunigung pur.
Kann man das eigentlich auch in Deutschland empfangen?
Fände ich gut. Oder die deutsche Variante, welche Tiere würden denn dann hier wandern, denen man zuguckt?
Dammwild zum Beispiel Dammwild? Vielleicht?
Wölfe, garantiert. Wölfe. Wolf ist doch ein absolutes Thema. Hier wandern bestimmt Wölfe und denen kann man dann zugucken.
Das kann man bestimmt sehen. Und falls ihr jetzt einen Wildunfall habt, das ist jetzt meine Überleitung.
Das ist dann auf jeden Fall wahrscheinlicher als Wolfunfall.
Ja, das stimmt. Kommt auf jeden Fall auch ein ordentlicher Blechschaden wahrscheinlich auf euch zu. Und eure Versicherung, die könnte sich dann vielleicht auch weigern zu zahlen, weil sie sagt, nee, Wildunfall hast du nicht versichert, das decken wir jetzt nicht ab. Ihr seht das dann aber vielleicht anders und wollt euch jetzt irgendwie wehren. Dann geht ihr am besten zu einer Schlichtungsstelle.
Die versucht dann nämlich zwischen euch und der Versicherung zu vermitteln, ohne dass es vor Gericht gehen muss. Und ich persönlich bin ein ziemlich konfliktscheuer Mensch, deswegen finde ich schon mal gut, dass es so eine Schlichtungsstelle gibt. Weil ich tendiere, glaube ich, schnell dazu, einfach zu sagen, ach so, ja, die Versicherung hat das jetzt entschieden, ja gut, dann kann ich da jetzt nichts gegen tun. Die sind ja stärker als ich.
Erkenne ich mich auch ein bisschen drin wieder, Annika.
Das freut mich.
Immer mehr Menschen nutzen diese Schlichtungsstelle auch, das zeigen aktuelle Zahlen. Mehr als 21.000 Beschwerden sind im vergangenen Jahr eingegangen bei der Stelle, das sind 20% mehr als noch im Jahr davor.
Und da geht es tatsächlich sehr häufig um Kfz-Versicherungen, aber auch um Rechtsschutz oder auch Lebensversicherungen. Es gibt aber auch viele Beschwerden, wenn man einfach gekündigt wird von der Versicherung oder über einen langen Zeitraum keine Antwort bekommt.
Das kann dann wirklich helfen, das zeigen die Zahlen auch. In mehr als der Hälfte der Fälle gibt die Schlichtungsstelle den Kunden recht. Und das Gute ist, wenn der Geldwert, um den gestritten wird, unter 10.000 Euro liegt, dann muss die Versicherung das auch akzeptieren, was die Schlichtungsstelle entscheidet. Also wenn die Stelle dem Kunden oder der Kundin recht gibt, dann muss die Versicherung auch zahlen.
Das Ganze ist kostenlos, wenn ihr das in Anspruch nehmt. Auch das Verfahren kostet euch nichts. Und es ist eigentlich für beide Seiten ein Gewinn. Die Versicherungen sagen nämlich, dass sie auch nicht möchten, dass diese Fälle vor Gericht gehen, weil das ja eben durch Anwalts- und Gerichtskosten auch für die Versicherungen teuer werden kann.
Aber klar, diese Fälle, also wo es um Schäden unter 10.000 Euro geht.
Ja, genau. Und das finde ich übrigens auch noch spannend. Diese Schlichtungsstelle, die übrigens Versicherungsombudsmann e.V. heißt, ist ein eingetragener Verein, die wird bezahlt von den großen Versicherungen und die garantieren aber, dass die Stelle wirklich neutral und unabhängig arbeitet.
Im allerbesten Fall werdet ihr diese Stelle natürlich niemals im Leben brauchen,
richtig,
weil ihr euch immer einig seid mit der Versicherung. Und ihr könnt euch natürlich vornehmen, vorher immer ganz genau alles zu lesen, auch das Kleingedruckte im Vertrag. Das macht ja wirklich jeder.
Na, natürlich.
Damit es dann keine bösen Überraschungen gibt.
Ja, oder ihr macht das, was ich immer mache, wenn ich irgendwas Wichtiges abschließen oder unterschreiben muss. Ich frage Menschen, die sich besser auskennen als ich. Oder ich lese mir vorher Testberichte im Internet durch. Oder ich mache beides.
Das kann auch echt sinnvoll sein. Das mache ich auch. Also die Stiftung Warentest hat erst jetzt gerade Versicherungen verglichen und die Ergebnisse vorgestellt für Hundeversicherungen im ganz Speziellen. Also da geht es dann um Versicherungen für den Fall, dass der eigene Hund operiert werden muss. Und dabei kam raus, von 121 Tarifen, die angeboten werden, die dann auch getestet wurden, da würden sie 3/4 nicht empfehlen.
Das ist schon krass. Und dabei kann so eine Hundeversicherung wirklich total sinnvoll sein, weil so eine Hunde-OP kann schnell mal tausende Euro kosten und die wenigsten von uns haben das ja einfach so rumliegen. Dann besser im Jahr so ein paar hundert Euro in eine Versicherung investieren, um da vorbereitet zu sein. Und gerade für Menschen mit besonderen Hunderassen ist das ein Thema, so wie für Esther Derlich aus Frechen bei Köln zum Beispiel.
Ich habe die Versicherung abgeschlossen, weil ich habe eine französische Bulldog und die sind halt ein bisschen gefährdeter, sag ich mal, was Krankheiten oder auch Bandscheibenvorfälle angeht. Deswegen habe ich die direkt am Anfang abgeschlossen.
Das ist zum Beispiel bei den Versicherungen total gut, möglichst früh im Leben des Hundes eine Versicherung abzuschließen. Sonst kommt man mit einem alten Hund, der anfälliger ist, nicht mehr rein in die guten Versicherungen. Das ist für den Menschen übrigens genauso.
Das stimmt.
Sagt auch die Stiftung Warentest. Und das ist auch ein Grund, warum manche Versicherungen beim Test schlecht abschneiden.
Also Versicherungsombudsmann e.V. Wenn ihr mal Probleme mit eurer Versicherung haben solltet, könnt ihr euch dahin melden und dann bieten die eine Schlichtung an. Super komplizierter Name, ihr findet das aber auch, wenn ihr im Netz einfach nach Schlichtungsstelle Versicherung sucht. Es gibt ja so ein paar Sachen, die habe ich im Kopf als uritalienisch abgespeichert. Pasta natürlich, Pizza natürlich, ja. Aber auch Kaffee, also besonders Espresso.
Oh ja. Aber dann am besten auch echt aus der Bialetti, ne? Dieser
ja,
Espresso-Kanne für den Herd. Mokka-Kanne nennen die auch viele.
Ja, oder bei uns zu Hause heißt sie Mokka-Kanone.
Finde ich auch gut, ja. Aber müssen wir jetzt leider sagen, Bialetti ist nicht mehr uritalienisch, sondern chinesisch. Die Firma ist nämlich übernommen worden von einem chinesischen Unternehmer. Bialetti ging es nämlich wirtschaftlich einfach lange nicht mehr gut. Und die Firma soll jetzt mit mehr als 100 Millionen Euro verschuldet sein. Und deswegen hat jetzt der chinesische Unternehmer übernommen.
Vermutlich wird sich da für uns Espresso-Trinkerinnen und Trinker überhaupt nichts ändern, aber für die Italiener ist das, also ich glaube, das ist schon hart. Also so ein Traditionsunternehmen quasi abzugeben, boah, das muss richtig wehtun.
Ja, deswegen zu Ehren dieser wunderbaren Erfindung setzen wir mit euch jetzt einfach nochmal einen Espresso auf. Achtung.
Oh.
Es klingt schon richtig lecker.
Wie schön es blubbert. Ach toll. Wir wünschen euch, dass euer Morgenkaffee mindestens genauso gut schmeckt, wie das hier klingt. Och, guck mal, es pfeift noch ein bisschen.
Oh ja. Wir hören das jetzt noch ein bisschen weiter. Danke euch fürs Zuhören und euch natürlich schöne Ostertage. Am Dienstag hören wir uns dann wieder. Bis dahin macht's gut und genießt die freie Zeit.
Tschüss.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk, heute zusammen mit dem Norddeutschen Rundfunk.